Ja, liebe Schwestern und Brüder hier in Öschelbronn, hier in der Kirche und draußen am Bildschirm, ich freue mich, dass ich heute mal bei euch zu Gast sein darf als Prediger. Ich bin schon 13 Jahre jetzt in Königsbach, aber hier haben Michael Schahn und ich noch nie getauscht. Das ist halt doch immer ein Stückchen. Ich danke auch für die freundliche Begrüßung, liebe Frau Brodbeck. Und Sie haben ja schon so ein paar Gedanken angesprochen. Was heißt das? Gott hat uns im Blick. Und ihr werdet merken, auch schon bei der Schriftlesung habt ihr es vielleicht gemerkt, es ist eigentlich das Thema vom guten Hirten, das am zweiten Sonntag der Osterzeit dran war. Aber ich dachte, die Predigt, die passt auch für diesen Himmelfahrtstag, denn da haben wir ja so dieses Gefühl, nach 40 Tagen, so erzählt uns die Bibel, hat Jesus dann seine Jünger sichtbar verlassen und seither ist er weg. Und das macht uns manchmal Not, dass wir denken, wir würden ihn ja gerne auch so sehen, wie Maria von Magdala und Petrus und wie sie alle heißen, ihn erlebt und gesehen haben. Und ich möchte ein paar dieser Gedanken euch vorstellen. Ich werde bestimmt nicht alle Fragen, die Sie da angerissen haben, liebe Frau Brodbeck, beantworten. Aber ein paar Gedanken zu dieser Frage, hat Gott uns im Blick? Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte von einem Indianerjungen aus dem südamerikanischen Urwald. Und dieser Junge berichtet von einem Abend, dass sein Vater ihn mitnahm in den Urwald. Es ist eine Probe, die in dieser Kultur die Heranwachsenden alle zu bestehen haben. Irgendwann bist du nur mit einem Messer bewaffnet, allein eine Nacht im Urwald, ohne den beruhigenden Schutz des Dorfes um dich herum. Und ich weiß nicht, wer von euch schon einmal die Gelegenheit hatte, im Urwald zu sein. Ich war vor Jahren einmal in Malaysia im Urwald am Tag und es war ein geschützter Weg. Und trotzdem habe ich gedacht, es ist was ganz, ganz anderes als bei uns hier in Mitteleuropa. Es sind ganz andere Geräusche. Es ist sehr viel dichter, der Wald. Sobald der Weg zu Ende ist, beginnt das Gestrüpp, das Gebüsch. Du siehst keine 3 Meter weit. Es sind völlig andere Laute. Und bei Nacht sind ja sehr viele Tiere dann auch im Urwald auf der Jagd. Also ich kann mir vorstellen, es ist eine sehr aufregende Situation. Und dieser Junge ist 10, 12 Jahre alt. Er ist ja eigentlich noch ein Kind. Der Vater bringt ihn an einen bestimmten Platz und überlässt ihn dann da sich selbst. Es ist eine aufregende Nacht. Der Junge macht kein Auge zu. Er hat Angst. Es sind so viele unbekannte Geräusche. Es sind so viele gefährliche Tiere unterwegs. Und er ist ja, wie gesagt, noch ein Kind und kein Jäger. Aber der Junge bezwingt seine Angst und er hält diese Nacht aus. Er will die Probe bestehen. Er will erwachsen werden. Als dann der Morgen dämmert, sieht er, dass sein Vater wenige Meter entfernt an einem Baum lehnt. Der Vater hat die ganze Nacht in der Nähe schweigend gewacht. Der Vater hatte seinen Jungen im Blick. Ihr Lieben, diese Geschichte erzählt für mich etwas von einer sehr väterlichen, männlichen, fordernden Form der Liebe und der Zuwendung. Die Aufgabe wird dir nicht erlassen. Die Herausforderung musst du bestehen, wenn du erwachsen werden willst in dieser Kultur. Aber der Junge wusste das nicht. Der Vater war in der Nähe und er ließ ihn nicht aus den Augen, für alle Fälle. Zuwendung oder das biblische Wort, das wir da oft gerne verwenden in Gemeindesprachgebrauch, Barmherzigkeit, das hat für uns oft eher etwas mit Nähe und Sehen und Spüren zu tun. Gott im Alltag erleben ist ja so ein Stichwort, das wir auch gerne sagen, wenn wir ausdrücken wollen, was wir uns vom Glauben an Gott und von der Gemeinschaft mit Gott erhoffen. Und das Bild, das ihr wahrscheinlich auch da vor Augen habt und was wir auch sehr oft so transportieren und was sehr biblisch ist, das Bild von Zuwendung und Nähe Gottes, das ist eher das Bild, wenn eine Mutter sich ihrem Kind zuwendet. Und das hebräische Wort für Barmherzigkeit, Erbarmen, das hat auch mit Mutterliebe zu tun, Mutterschoß, Rachamim. Und ich glaube, das haben wir alle schon einmal gesehen, es gibt kein schöneres Bild und es gibt für ein kleines, weinendes, untröstliches Kind keinen besseren Platz auf der Welt, als auf dem Schoß und in den Armen der Mama zu sein und getröstet zu werden. Und dieses Bild spricht uns ja auch die Bibel zu, am Ende des Buches Jesaja, wenn Gott sagt, ich will euch einmal trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also es begegnen uns in der Bibel zwei Konzepte von Zuwendung, möchte ich sagen. Einmal diese männliche, fordernde Art der Zuwendung, die dir die Aufgabe nicht erlässt. Und dann aber auch diese Nähe bergende, freundliche Zuwendung, die Gott schenkt. Und beides begegnet für uns in dem Bild des guten Hirten. Ein Hirte muss vorangehen, ein Hirte muss mutig sein, auch heute noch. Ein Hirte muss den Weg führen und er muss gleichzeitig auch zart sein. Ich habe gelernt, dass Schafe eher sanfte Tiere sind und sie brauchen eine sanfte, freundliche Zuwendung. Ein Hirte muss also beides verbinden, Kühnheit und Mut mit Sanftheit und Zartheit. Und diese Geschichten vom guten Hirten sind uns ja auch alle vertraut. Wer hat das nicht schon im Kindergottesdienst oder in der Jungscha erzählt oder erzählt bekommen? Da ist der Hirte, der hat 100 Schafe und er bringt sie in den Pferch und dann fängt er an zu zählen. 1, 2, 3, 96, 97, 98, 99 und ups, da fehlt ja eines. Und dann macht er sich auf die Suche und lässt die 99 zurück, bis er dann das eine verlorene, bei mir ist es immer irgendwie in eine Dornenhecke gestützt und hat sich dann verletzt, bis er es findet und er nimmt es auf den Arm, auf die Schulter und trägt es nach Hause. Und ihr Lieben, das ist ja eine Geschichte, die hat Jesus selbst uns erzählt. Und Jesus selbst sagt zu uns, die ihm vertrauen als seiner Herde, wir haben es ja gerade eben in der Bibel noch einmal gehört, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Bei Jesus sind wir geborgen. Und das ist ein wunderschönes Bild. Und davon leben wir nicht nur als Kinder, sondern ich würde sagen auch als Erwachsene im Glauben. In der Psychologie spricht man bei der gesunden kindlichen Entwicklung vom Urvertrauen. Und das wird in den ersten Monaten, in den ersten anderthalb Jahren des Lebens angelegt. Ein Kind, das spürt und erfährt, wenn ich weine, kommt jemand. Wenn ich Hunger habe, dann stillt mich jemand. Wenn ich Zuwendung brauche, dann ist jemand für mich da. Ein solches Kind entwickelt ein ganz gesundes Urvertrauen. Und ihr Lieben, ihr wisst, dass wir müssen dieses Urvertrauen entwickeln, um gesunde Erwachsene zu werden, die später auch selbst einmal wieder Beziehung geben und schenken können. Und ich glaube, dieses Urvertrauen, das gilt auch für unseren Glauben an Gott. Und wenn ihr junge Eltern seid oder wenn ihr Großeltern seid oder Nichten und Neffen habt, wenn ihr mit Kindern, mit kleinen Kindern zu tun habt, dann könnt ihr nichts Besseres für sie tun, als ihnen dieses Urvertrauen schenken. Diese Verlässlichkeit, wenn du weinst, dann werde ich mich um dich kümmern. Wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Und auch als Heranwachsende, als Jugendliche, glaube ich, ist es ein gutes Gefühl zu wissen, egal was ich verbockt habe, ich kann zu meinen Eltern kommen. Sie werden vielleicht nicht vor Freude in die Hände klatschen, aber sie werden mich nicht hängen lassen. Meine Eltern sind für mich da. Und ihr Lieben, wenn wir das tun, glaube ich, dass wir etwas vorbilden von dem, was Gott an uns Menschen tun will. Wir sind in gewisser Weise Vorbild für Gott. Aber alle, die mit Kindern zu tun haben, alle, die Kinder erziehen, wissen auch, eine gewisse Zeit möchte das Kind und braucht das Kind diese Geborgenheit. Man trägt es auf den Arm, man nimmt es auf den Schoß, man erzählt eine Geschichte und das ist super. Aber ab einem gewissen Alter, so mit 3 Jahren, taucht ein Wort auf, das ist auch ganz wichtig, selber. Und dann will man selber die Welt erforschen. Dann soll Mama und Papa loslassen. Und das ist gut so. Und irgendwann kommt dieser spannende Augenblick, wo man laufen will. Und zum Laufen lernen gehört eben auch dazu, dass wir loslassen als Eltern. Und es gehört auch auf die Nase fallen dazu. Und ich fand es sehr spannend, meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder, zu sehen bei uns, aber das haben mir schon manche Leute bestätigt, wie unterschiedlich mütterliche und väterliche Konzepte von Loslassen sein können, von mütterlicher und väterlicher Liebe. Ihr kennt das auch, man will auf eine Mauer klettern und man will herunterspringen. Und dann fragt das Kind von der Mauer herab, Mama, Papa, ich springe jetzt. Dann war für mich immer ganz spannend, meine Frau ist eher hingegangen, hat gesagt, komm, ich reiche dir die Hand. Ich habe eher abgeschätzt, wie hoch ist die Mauer. Kann er oder sie sich ernstlich wehtun, dann würde ich natürlich auch hingehen. Aber wenn ich denke, okay, er kann vielleicht aufs Knie fallen, tut weh, aber er muss ja auch irgendwo seinen Mut erproben, dann habe ich gesagt, ja, ist okay, spring. Und ihr merkt, ihr nickt ja zum Teil hier auch, das können Sie nicht sehen, aber manche haben genickt bei den verschiedenen Konzepten, das nehmen wir so wahr. Und ich glaube, es sind 2 verschiedene Konzepte von Zuwendung und Liebe. Ich nenne es jetzt mal die männliche und die weibliche. Und Gott vereinbart beides. Und jetzt kommt der 2. Abschnitt, wie ist das nun mit unserem Glauben? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Menschen aus meiner Gemeinde, auch aus dem Jugendkreis, aus der jungen Gemeinde, und wir haben so ein Gespräch gehabt. Ich habe am Ende gesagt, wir bleiben im Gebet miteinander verbunden, und dann sagte er, mir fällt das Beten gerade echt schwer. Ich bin eigentlich im Clinch mit Gott, ich streite mit ihm eher. Dann habe ich gefragt, warum, was ist los? Und dann sagte er, meiner Freundin geht es nicht gut. Sie hat Krebs und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und ihr Lieben, das ist ja nur eine Beispielsfrage von vielen, diese Frage, die ihr euch auch bestimmt alle irgendwann mal stellt, warum lässt Gott so Schweres geschehen? Warum gibt es das Leid? Ich kann ganz bestimmt jetzt nicht die Frage nach dem Leid mit dieser Predigt beantworten, aber vielleicht kann ich euch einen Antwortversuch geben, der euch auch ein bisschen ermutigt und weiterhilft. Dazu muss ich nochmal ausholen und sagen, als ich angefangen habe als Pfarrer, war ich in Mannheim, Vikar 2,5 Jahre, und ich lernte dort interessanterweise in dieser großen Industriestadt einen Schäfer kennen. Einen Schäfer, der in seiner besten Zeit in Mannheim 700 Schafe hatte. Und ihr fragt euch vielleicht, wo um Himmels Willen in Mannheim hat man seine Schafe? Also bestimmt nicht auf dem Parkplatz von BASF oder so. Nein, aber da gibt's auch die Neckarauen, große Wiesen, der Neckar fließt ja durch Mannheim. Und da hatte dieser Mann seine Schafe. Und wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Er sagte, wir haben ja einen ganz ähnlichen Beruf, wir sind beide Pastoren. Und Herr Pfarrer, ich sag Ihnen mal was, alles, was die Bibel erzählt über Schafe und Hirten, das ist wahr. Und wenn du drüber nachdenkst, dann wirst du ja merken, Schafe und Hirten, das ist ein ziemlich großes Thema in der Bibel. Wir haben eben die Hirtenrede von Jesus gehört, Psalm 23 kennt man, und auch sonst ist das ein häufig verwendetes Bild. Und ich habe damals begriffen, wenn ein Schäfer mir sagt, alles was von meiner Berufserfahrung her, was ich da beurteilen kann, alles was in der Bibel steht, das ist wahr. Dann habe ich damals gedacht, dann haben die Propheten und hat Jesus ja nicht umsonst dieses Bild so oft verwendet in der Bibel. Sondern dann ist es, als ob Jesus sagen würde, schau mal, wenn du weißt, und die Menschen damals wussten ja noch viel besser als wir, was ein Hirte mit den Schafen alles zu tun hat, wenn du weißt, dass die Sachseite wahr ist, dann nimm mir doch ab, dass auch das, was ich damit über Gott sagen will, stimmt. Also auch Gott ist so wie ein Hirte. Und dieser Schäfer sagte mir damals, wissen Sie, wie man einen guten Hirten erkennt? Und der Satz, der begleitet mich seit vielen Jahren. Er sagte, der gute Hirte steht immer mit dem Gesicht der Herde zugewandt. Da kommt dieses Thema von der Predigt her, der gute Hirte hat die Herde immer im Blick. Ja, aber nun die Frage dieses jungen Christen, hat der gute Hirte bei meiner Freundin gerade jemanden übersehen? Ihr Lieben, wir haben so oft als Christen das Gefühl, als müsse Gott, der gute Hirte, immer dafür sorgen, dass alles glatt geht. Er weidet mich auf grüner Aue, also möchte ich immer auf der grünen Wiese, im Bild gesprochen, stehen. Immer frisches Wasser haben, immer gutes Leben in Hülle und Fülle. Und auch geistlich muss es immer sprudeln. Wir haben ein fast unersättliches Verlangen danach, dass der gute Hirte uns sozusagen immer auf den Schultern trägt oder im Arm hält. Aber ich bezweifle, liebe Schwestern und Brüder, dass wir so die Bibel richtig auslegen, dieses Bild richtig verstehen. Wenn ihr mal schaut, wie Hirten in Palästina bis auf den heutigen Tag leben und arbeiten, und da hat sich zur Zeit von Abraham, David und Jesus fast nichts verändert, dann werden wir als Mitteleuropäer erstmal tief Luft holen und sagen, wie kann man da Schafe halten? Manchmal am Rande der Halbwüste, da ist gar kein grünes Gras zu sehen, ein paar Sträucher. Wasserlöcher und wirklich Wasserlöcher, keine sprudelnden Brunnen oder Bäche im Schwarzwald, sind weit entfernt. Es ist überhaupt kein Idyll. Und Psalm 23, der für mich da auch ein ganz wichtiges Gebet ist, Psalm 23 sagt ja nicht umsonst in der Mitte, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und das finstere Tal, das Luther so übersetzt hat, das heißt wörtlich das Tal der Schatten oder das Tal des Todes. Und da sagt der Beter, ich wandere durchs Tal des Todes, auch wenn ich mit dem guten Hirten unterwegs bin. Ich muss durchs Tal des Todes, obwohl ich Jesu Schäflein bin. Und dass Jesus der gute Hirte für uns ist und sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Und obwohl er selbst uns diese Geschichte erzählt hat, wo er sagt, ich verspreche es euch mit meinem Namen, wenn du verloren gehst, dann werde ich dich suchen. Dann hat Jesus uns trotzdem nicht versprochen, dass alles in unserem Leben so geht, wie wir es uns gerne wünschen. Nicht umsonst sagt Jesus auch im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ihr habt überhaupt keinen Grund mehr, in der Welt Angst zu haben. Aber Jesus sagt, ich bin größer als das, was euch Angst macht. Ich bin größer als das, was euch bedrohen kann. Ich bin in eurer Nähe. So wie dieser Indianerjunge dann am Morgen entdeckt, der Vater war ja die ganze Nacht in der Nähe. Aber der Vater hätte es falsch gemacht, wenn er mitten in der Nacht zu seinem Jungen gekommen wäre, hätte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, ja, ich bin doch da. Dann wäre dieser Junge wahrscheinlich am Morgen kreuzunglücklich ins Dorf gegangen und hätte gedacht, ja, so wird das ja nie was mit dem einen Mann werden. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gottes Liebe uns auch als Christen, gerade als Christen, auch sehr herausfordernd begegnen kann. Und ich glaube, dass Gott damit will, dass wir als Menschen Tiefe gewinnen. Das wisst ihr selber, auf der grünen Wiese, da lebt man behaglich und sorglos. Wenn es einem immer gut geht, ja, was soll einen dann herausfordern? Aber das Bild von Psalm 23 hat ja auch seine Grenze. Wir sind eben nicht nur Schafe, die zufrieden sind, auf der Wiese Gras zu fressen. Wir sind Menschen, wir sind Gottes Ebenbild, sagt die Bibel. Wir sind dazu geschaffen und bestimmt, als Gottes Stellvertreter auf dieser Erde zu handeln, sie in seinem Sinne zu bebauen und zu bewahren. Und das wisst ihr als junge Leute alle ganz gut, was für eine Riesenherausforderung das gerade für uns ist. Und dass wir manchmal denken, wow, aber das sollen wir doch hoffentlich nicht alleine tun müssen. Aber ich glaube, wenn Gott uns herausfordert, und auch da könnten wir jetzt viele Beispiele in der Bibel finden, wie Gott Menschen herausgefordert hat, dann will er uns damit zu Menschen mit Tiefgang machen. Menschen, die einzigartig sind und nicht nur eine Kopie von irgendwas. Menschen, die ihre Narben tragen. Menschen, die leidensfähig sind. Menschen, die aber auch ihre Lebendigkeit daraus ziehen, dass sie sagen, aber ich lebe. Menschen mit Vertrauen, Menschen, die es gerade auch dann Gott abnehmen, wenn er sagt, fürchte dich nicht, wenn die Nacht dunkel ist. Und ich glaube, ganz offensichtlich gehört eben dazu für uns das Schwere dazu. Schweres formt uns. Schweres weckt aber auch Kräfte in uns. Denkt an Filme, die wir schauen, an Bücher, die wir lesen. Wie oft wird erzählt, ist der Plot der Geschichte, jemand kommt in eine Krise und dann kommen aber auch auf einmal die besten Kräfte in ihm zum Vorschein. Oder wie der Dichter Hölderlin gesagt hat, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Nach meiner eigenen Lebenserfahrung und nach Menschen, die ich kennengelernt habe, werden Menschen, die auch Leid selbst erlebt haben, weiter. Sie haben einen weiteren Horizont. Sie werden barmherziger, mitfühlender mit sich selbst und mit anderen. Sie werden verständnisvoller für Scheitern. Sie werden auch verständnisvoller und barmherziger mit denen, denen im Leben nicht alles gelungen ist. Und manchmal, und das wissen Sie, können wir als Christen auch ganz unbarmherzig sein, weil wir einen richtigen Bibelvers jemandem zusprechen, aber es wäre viel besser, sich dazuzusetzen und einfach mal zuzuhören und zu sagen, ich bin da, du kannst erzählen, wenn du magst. Zum Schluss. Gott hat uns im Blick, das glaube ich ganz fest. Ich glaube und erlebe das auch, dass es Situationen gibt, wo er auch auf uns zukommt, uns tröstliche Nähe schenkt. Das sind dann diese überraschenden Erlebnisse, wo Menschen auch sagen, da habe ich Gott gespürt oder erfahren. Und ich finde sie großartig, wenn wir das erzählen können aus unserem Leben. Aber ich wünsche euch allen, uns allen, dass wir diesen Gedanken heute Morgen mitnehmen. Gott hat uns im Blick, auch wenn er nicht uns die Herausforderung immer abnimmt. Aber er hat versprochen, uns seine Wege zu führen, auch die dunklen Wege. Und er sieht mich. Jesus selbst verspricht dir, ich sehe dich und verlasse dich nie. Fürchte dich nicht. Und wenn du Angst hast, verloren zu gehen, es nicht zu schaffen, dann habe ich dir selbst versprochen, ich, der gute Hirte, suche dich und niemand wird dich, wird euch, wird die Seinen aus Jesu Hand reißen. Amen.